Herzlich willkommen zu Wissensfunken, dem Forschungspodcast der Universität Mannheim. Im Gespräch mit mir erzählen unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihrer Forschung. Mein Name ist Fabio Kratzmeier und ich bin Redakteur für Forschungskommunikation an der Uni Mannheim. In der vorerst letzten Folge von Wissensfunken sprechen wir über ein Gefühl, das wir alle kennen: Angst. Unser Gast, Professor Dr. Tina N. Albon, ist Professorin für klinische Psychologie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters an der Uni Mannheim. Sie forscht darüber, wie Ängste entstehen, warum sie sich verfestigen und wie man sie wirksam behandelt. Wir sprechen darüber, welche Ängste im Kindes- und Jugendalter typisch sind, ab wann aus einer normalen Angst eine Angststörung wird und wie man mit Kindern über Angst sprechen sollte. Noch eine Warnung vorab. In der Folge geht es unter anderem um psychische Probleme, Selbstverletzung und Suizid. Wenn euch das belastet, setzt diese Folge besser aus. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bei Hilfsangeboten wie der Nummer gegen Kummer unter der 116 111 oder den psychologischen Ambulanzen der Universität Mannheim. Ja, Frau Albon, hallo, schön, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung.
Ich fange direkt mit der ersten Frage an. Frau Albon, warum haben Menschen Angst?
Zum Überleben. Genau, also Angst ist eine Basisemotion. Wir alle brauchen Angst, sonst wären wir schon lange ausgestorben. Und von daher ist Angst normal und sehr hilfreich und sinnvoll.
Also Sie sagen, wenn wir keine Angst hätten, wären wir schon längst ausgestorben. Hat aber Angst vielleicht auch Nachteile oder ist es einfach was komplett Positives?
Ja, genau. Also einerseits muss man wahrscheinlich unterscheiden, Angst als Emotion, also eine Basisemotion, die eben normal, hilfreich und schlussendlich auch eine Alarm- und Schutzfunktion hat. Also wenn wir keine Angst hätten, eben wir würden uns in gefährliche Situationen reinbegeben. Das heißt, Angst hilft uns, unsere Aufmerksamkeit zu erhöhen und andererseits dann eben entsprechend zu handeln. Und davon abzugrenzen ist dann halt zu viel Angst, was dann eher so das Unangenehme und Einschränkende sein kann.
Und wenn quasi eine Angst überhand nimmt, kann man dann schon von einer Angststörung sprechen? Also wo ist die Grenze zwischen einer Angst und einer Angststörung?
Genau, also eine, sagen wir jetzt mal, übermäßige Angst zeichnet sich dann davon ab oder kann dann Richtung Angststörung gehen, wenn sie einerseits zeitlich überdauernd ist, also wenn sie einfach lange anhält. Das heißt auch, wenn sie jetzt im Kindes- und Jugendalter, wenn so die nicht mehr normale entwicklungsphasentypische Angst ist, weil ganz viele Kinder haben beispielsweise im jungen Alter Angst vor dem Monster unter dem Bett. Das ist eben ganz normal, gehört dazu. Die vergeht aber wieder von alleine. Aber wenn dann eben gewisse Ängste übermäßig oder lange anhaltend, kann das ein Indiz sein. Andererseits, wenn sie eben übermäßig ist, das heißt, wenn ich dadurch dann auch eingeschränkt werde in Handlungen oder Verhaltensweisen, die ich eigentlich gerne machen möchte, also dass man Hobbys nicht mehr nachgehen kann aufgrund der Angst, wenn ich darunter leide, also wenn ich schlussendlich so stark darunter leide und belastet bin und dadurch gegebenenfalls auch eben so die bei einem Kind die normale Entwicklung beeinträchtigt sein kann. Wäre so ein weiterer Aspekt, wenn es Richtung Angststörung geht. Und dann noch ein weiterer Aspekt wäre, dass bei Angststörungen die Angst eben meistens nicht vor etwas objektiv Bedrohlichem ist, sondern wenn es eigentlich soweit eine ungefährliche Situation darstellt. Und dann, das wären so Indikatoren Richtung einer Angststörung.
Und warum halten sich dann so Ängste hartnäckig, wenn sie quasi keine rationale Angst sind?
Schlussendlich, also so Angst aufrechterhalten ist dann, also wir alle haben so ein bisschen aufgrund einer Emotion einen Handlungsimpuls und bei Angst ist es halt Vermeidung. Das heißt, wir vermeiden vielleicht dann eben bestimmte Objekte oder Situationen oder flüchten daraus und erkennen damit gar nicht, ist ja gar nicht gefährlich und könnte ich ja bewältigen, kann ich ja bleiben und mir passiert nichts. Aber aufgrund dieser Vermeidungsverhalten, und das ist schlussendlich ein Lernmechanismus, eben erkennen wir gar nicht mehr, dass es eigentlich unbegründete Angst ist.
Und wie entsteht
so eine Angst? Also ist die angeboren, ist sie vielleicht genetisch veranlagt oder lernen wir die?
Genau, also wichtig hier eigentlich wie bei allen psychischen Erkrankungen, es ist nicht ein Faktor, sondern es ist multifaktoriell bedingt und eben so ein ganz übergeordnetes Modell ist dann eben das biopsychosoziale Modell. Das heißt, ja, wir haben sicherlich auch bei Angst eine gewisse biologische, genetische Prädisposition. Also man weiß auch, dass Kinder von Eltern mit einer psychischen Erkrankung haben ein erhöhtes Risiko, selber eine Angsterkrankung zu entwickeln. Wobei jetzt bei den Angststörungen ist jetzt so die genetische oder genetische Aspekt jetzt nicht so hoch oder im Vergleich jetzt eher geringer als jetzt beispielsweise bei einer Schizophrenie. Das heißt, wir haben eben diesen biologischen Aspekt und damit auch so ein bisschen zusammenhängend der soziale Aspekt. Das heißt eben, gesagt haben, eben Lernmechanismen spielen sicherlich eine Rolle, also so Modelllernen, wenn ich immer sehe, wie jemand reagiert, wenn da eine Spinne im Raum ist, wenn da immer jemand kreischend davonläuft, dann haben wir, könnte ja gefährlich sein. Das heißt, einerseits eben durch Beobachtung lernen wir lernen durch Instruktion, also was jemand sagt oder was für Attribute jemand für eine Situation oder Objekt beschreibt. Und dann auch so das Temperament der eigenen Person, was sicherlich auch, also wo man weiß, das hat einen Einfluss. Also bei Kindern, die anhalten, sehr schüchtern und zurückhaltend sind in neuen, ungewohnten Situationen, da weiß man, die haben ein erhöhtes Risiko im Vergleich zu Kindern, die sehr, sagen wir jetzt mal, offen sind und direkt irgendwie reinstürzen in neue Situationen.
Und welche Rolle spielen dann vielleicht so traumatische Erlebnisse, also so wie ich, ein einschneidendes Erlebnis?
Genau, also der Hundebiss zum Beispiel, ja, das kann eine Ursache sein, ist aber sehr, sehr selten. Also es gibt viele Menschen, die haben eine Hundephobie, aber wurden nie von einem Hund gebissen. Es gibt Menschen, die wurden von einem Hund gebissen, aber entwickelten keine Hundephobie. Also von daher ist das eher selten.
Gibt es vielleicht Ängste oder auch Angststörungen, die bei Kindern und Jugendlichen häufiger auftreten als bei Erwachsenen oder allgemein häufig auftreten?
Genau, also Angststörungen sind so innerhalb der Gruppe psychischer Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter so eigentlich die größte Gruppe. Wir wissen, dass eben Angststörungen oder speziell eben die Angststörungen auch einen relativ frühen Beginn haben mit der Mehrheit eben im Kindes- und Jugendalter. Und typisch für das Kindes- und Jugendalter sind einerseits eben spezifische Phobien, also Ängste vor spezifischen Objekten, die wirklich bereits im Kindesalter auftreten können. Und dann auch die Störung mit Trennungsangst, also eine übermäßige Angst, sich von den Bezugspersonen, meistens die Eltern, zu trennen. Also beispielsweise, wenn das Kind in die Schule gehen sollte oder wenn die Eltern oder ein Elternteil mal weggehen möchte oder alleine eben ohne Begleitung des Kindes, dass das für die Kinder sehr schwierig ist. Das ist auch eher so hat so einen Beginn im Kindesalter. Und dann so mit Schulalter nimmt dann so die Häufigkeit auch von sozialen Angststörungen zu. Das heißt, wenn es darum geht, irgendwie bewertet, beurteilt zu werden, so gepaart mit Kognition, ich könnte mich peinlich verhalten oder ich könnte was falsch tun, das ist, was denken die anderen von mir? Das hat dann so einen typischen Beginn eben dann mit, sagen wir jetzt mal, Jugendalter. Genau, das sind so die typischen Angsterkrankungen.
Und hat dann die Pubertät dann großen Einfluss drauf? Verändert die irgendwas?
Ja, das ist eine gute Frage, die man noch nicht so wirklich gut beantworten kann. Also man geht schon davon aus, dass so die hormonellen Veränderungen Einfluss haben. Inwiefern und was jetzt genau, ist eigentlich noch nicht so ganz klar. Was man so mit dem Jugendalter weiß, dass die Angsterkrankungen vor allem bei den weiblichen Jugendlichen noch stärker ansteigen. So im Kindesalter sind Mädchen und Jungs eigentlich gleich häufig betroffen. Da haben wir noch nicht so diese Geschlechtereffekte. Und im Jugendalter nimmt dann diese Schere zu, im Sinne von, dass eben die weiblichen Jugendlichen noch mal oder einfach häufiger betroffen sind. Und wir haben dann auch noch mal so im Jugendalter so noch mal einen deutlichen Anstieg dann auch so von komorbiden Störungen, das heißt, dass sich zusätzliche psychische Erkrankungen entwickeln und dann so gegebenenfalls irgendwie auch depressive Störungen dazukommen. Also von daher passiert im Jugendalter sehr viel und ist eigentlich eine sehr wichtige Entwicklungsphase auch so für die Entwicklung von psychischen Störungen.
Knüpft direkt an meine nächste Frage an. Also wie entwickeln sich dann so Ängste oder Angststörungen über die Lebensspanne? Kann man da was beobachten, das sich irgendwie immer wieder wiederholt? Oder ist es sehr individuell?
Ja, also früher ging man so davon aus, ja, Ängste bei Kindern, ja, da muss man nichts tun. Die gehen von alleine wieder weg. Da wissen wir mittlerweile sehr gut und da gibt es auch Längsschnittstudien, die klar zeigen, Angststörungen im Kindes- und Jugendalter sind ein Risikofaktor für die Entwicklung von weiteren psychischen Erkrankungen. Das heißt eben, es ist schon mal wichtig, eben Angststörungen bereits früh zu behandeln. Das heißt aber auch, wir haben eigentlich eine relativ hohe Persistenz von Angststörungen, wobei wir auch wissen, dass jetzt eben die Angststörungen so im Kindesalter eben jetzt nicht nur eben Risikofaktor sind für Angststörungen oder für die Entwicklung von weiteren Angststörungen, eben, sondern auch vom breiten Spektrum von psychischen Erkrankungen. Also sei das jetzt eben andere Angsterkrankungen, depressive Erkrankungen, aber auch so in Richtung Schmerzstörungen oder auch Richtung Suizidalität. Also da ist das eigentlich sehr ein breites Feld, was sich da entwickeln kann.
Kann man bei Kindern und Jugendlichen so bestimmte Symptome schon recht früh erkennen, die für eine Angststörung sprechen?
Ja, einerseits, also wir haben so verschiedene, sagen wir so, Angstkomponenten, was die Angst schlussendlich ausmacht. Und da, also einerseits der kognitive Aspekt, also was denkt man in der Situation? Dann auch körperliche Symptome, die auftreten und schlussendlich die Verhaltensebene. Und wir haben auch im Kindesalter so typische Angstkognition im Sinne von, mir passiert was, es passiert was Schlimmes oder meinen Eltern passiert was Schlimmes, die werden einen Unfall haben, ich werde entführt werden oder eben ich werde ausgelacht, es wird peinlich werden. Und wenn man diese Gedanken hat und eben nicht nur einmalig, sondern vielleicht eben über eine längere Zeit, das ist ein blöder Gedanke, den möchte man nicht haben. Der kann eben dann auch einhergehen mit körperlichen Symptomen. Das ist im Kindesalter ganz häufig Bauchweh, also so unspezifische Schmerzen, eben vor allem so im Bauch oder Kopfschmerzen, dann auch ein komisches Gefühl im Bauch, also jetzt nicht nur so ein bisschen typisch im Erwachsenenalter, so mit Herzrasen, das heißt eher da unspezifisch. Und ja, das ist unangenehm, das möchte man möglichst schnell weghaben, das heißt, was macht man? Man eben vermeidet, man geht gar nicht in die Situation hinein oder versucht möglichst schnell da wieder wegzukommen. Und das heißt, wir haben da dieses Verhalten, also Vermeidungsverhalten oder auch Sicherheitsverhalten. Also wenn ich schon reingehe, dann versuche ich mich aber so unauffällig zu verhalten, damit man mich gar nicht sieht und dass ich eigentlich möglichst unsichtbar bin. Genau, also von daher haben wir da so verschiedene Komponenten, was dann eben auch die Aufrechterhaltung eigentlich gut erklärt.
Gibt es dann einen bestimmten Grund, warum sich manche Ängste irgendwie hartnäckiger halten als andere? Also ich meine, die meisten Erwachsenen haben eben keine Angst mehr vom Monster unterm Bett oder vor der Dunkelheit, aber vor Spinnen oder vor Hunden zum Beispiel. Mhm. Also warum sind manche Ängste irgendwie hartnäckiger als andere?
Ja, einerseits, also jetzt halt das Monster unter dem Bett, da ist halt wirklich auch eine kognitive Entwicklung im Gange, im Sinne von, was ist jetzt Realität und was ist jetzt vielleicht noch ein bisschen eben Fantasie. Das heißt, da machen wir Entwicklungsschritte und lernen, ja, nein, gibt es ja eigentlich nicht. Oder machen auch schlussendlich die Erfahrung, nein, da ist nichts. Und dann gibt es halt noch so evolutionäre Aspekte im Sinne von, ja, viele Menschen haben auch jetzt noch viel mehr Angst vor Spinnen und Schlangen, obwohl eigentlich, wobei mittlerweile auch nicht mehr ganz, so die Steckdosen eigentlich für uns viel gefährlicher wären, aber gibt es eigentlich nicht im Vergleich zu Spinnen und Schlangen, obwohl wir jetzt in unseren beiden gerade nicht so viele sehr giftige und tödliche Tiere haben. Das heißt, evolutionär spielt das sicherlich auch noch eine Rolle.
Haben sich dann vielleicht Ängste auch irgendwie in der heutigen Zeit, in der, sag mal, modernen Welt verändert? Also vielleicht auch mit, es gibt da jetzt viel mehr Stresseinflüsse mit Social Media, viel mehr Selbstreflexion oder Vergleiche mit anderen. Also hat das irgendwie das Angstverhalten bei Leuten verändert?
Ja, ob es jetzt das Angstverhalten, also so im Sinne von, ja, die sozialen Vergleiche sind sicherlich ein wichtiger Aspekt, so im Sinne von eben alle anderen oder eben was dargestellt wird, alle anderen machen alles besser und können alles besser und sind besser und so weiter. Das heißt eher, ich würde sagen, das hat vielleicht so einen Einfluss einfach so auf Selbstwirksamkeit und Selbstwert oder wie sehe ich mich selber und kann im Sinne vielleicht so mit Richtung soziale Ängste schon einfach sagen, ja, irgendwie habe ich ja gar nichts zu melden, aber halt auch so mit einer insgesamt Beeinflussung vielleicht der psychischen Gesundheit, was jetzt nicht vielleicht ganz spezifisch Angst sein muss, aber wenn man so halt im Moment so den größeren Kontext betrachtet, auch so im Sinne von eben Klimawandel, ich glaube, da gibt es schon auch im Jugendalter eben viele Ängste, eben wie sieht die Zukunft aus, so bezüglich Hoffnung und so und eben Krieg und also von daher. Ja, also vielleicht so insgesamt einfach Beeinflussung oder Einfluss auf die Stimmung.
Gibt es vielleicht auch gesellschaftliche Trends, die irgendwie Ängste begünstigen oder vielleicht auch die Bewältigung von Ängsten? Ich meine, gerade auf Social Media wird auch immer mehr Menschen reden über mentale Gesundheit oder ihren eigenen Umgang mit ihren, sag mal, Problemen. Hilft das so, also Social Media? Oder schadet das eher?
Ja. Also ich glaube, da gibt es einerseits so an Studien einmal dafür und dagegen. Also ich glaube, es kann wirklich auch beides sein. Ich glaube, das sieht man teilweise auch. Also einerseits eben so die Vergleiche immer nur so gegen oben hingehen, im Sinne von, irgendwie alle anderen sind so perfekt und da komme ich ja gar nicht dran. Das heißt, da ist dann sicherlich eher so der negative Einfluss auf so einen Selbstwert. Und im Sinne auch teilweise vielleicht so ein bisschen einer, oder so der Sprachgebrauch, wenn man dann direkt so von irgendwie eben, ich bin depressiv und so die, sagen wir es mal, so die pathologische Sprache im Sinne von, was ist wirklich eine psychische Erkrankung, das manchmal so ein bisschen einfach sehr leicht verwendet wird, ist dann ein bisschen eine, eigentlich könnte man auch da wahrscheinlich so ein bisschen positiv, ja, es hat eine gewisse Entstigmatisierung. Andererseits ist es ein bisschen auch eine Verharmlosung, vielleicht in manchen Aspekten. Und ich glaube, da muss man wahrscheinlich noch so ein bisschen den guten Umgang damit suchen, im Sinne von eben, wann ist es gut und hilfreich und wann ist etwas einfach eine Stimmung, weil eben eine traurige Stimmung ist auch etwas völlig Normales und das ist noch nicht gleich eben eine Depression, sodass auch dann die Person, die wirklich eben dann jetzt eine depressive Störung haben, dass die auch wirklich entsprechend die Behandlung dann auch bekommen, weil ich glaube, das hat ja dann auch einen Einfluss auf so die professionelle Hilfe und Hilfeangebote. Also von daher einerseits gut, andererseits muss man da eben diese Sprachwahl vielleicht zukünftig ein bisschen besser, weiß nicht gestalten, aber dass man da einfach auch nochmal ein bisschen aufklärt. Und andererseits wissen wir auch, so jetzt so aus dem, jetzt vielleicht so einem anderen Bereich, so mit selbstverletztem Verhalten, auch da kann es eben beide Aspekte haben. Einerseits so auch der negative Aspekt im Sinne von Ansteckungsgefahr, also dass man jemand sieht, die Person hat sich selber verletzt und der ging es, oder wie es dargestellt wird, der ging es nachher besser, wäre das auch was für mich. Wenn ich jetzt in einer labilen, vielleicht gerade Krise bin, dann ist das sicherlich sehr ungünstig und das wissen wir auch. Es gibt diese Ansteckungseffekte. Andererseits ist aber auch ganz wichtig, dass es eben, also diese Gruppe an Personen, die sich selbst verletzt, dass für die nochmal unglaublich schwierig ist, eben Hilfe in Anspruch zu nehmen und dass da die Mitteilung von vielleicht ehemals Betroffenen, die sich früher selbst verletzt haben, die aber einen Weg gefunden haben oder Strategien gefunden haben, damit anders umzugehen, dass das eben schlussendlich auch ein Schritt sein kann, dass die dann vielleicht auch mal Hilfe aufsuchen. Also von daher auch da eben, es gibt positive Effekte und da muss man sicherlich noch herausfinden, wann ist es eben, wann kann sich so positive Auswirkungen geben und wann hat es eher negative Konsequenzen.
Welche Methoden nutzen Sie denn, um Angst und Ihre Mechanismen wissenschaftlich messbar zu machen?
Also ganz häufig eben verwenden wir so Selbstberichte jetzt der Kinder und Jugendlichen. Also einerseits, indem wir Interviews durchführen, dass wir Fragebögen ausgeben. Und jetzt haben wir eben bei Kindern teilweise ja auch, dass die noch jünger sind und noch nicht so die Sprachkompetenz haben. Das heißt, manchmal sind es auch Instrumente oder Fragebögen, die halt bildbasiert sind, sodass möglichst wenig Sprachkompetenz erforderlich ist. Und dann haben wir eben, wenn es eben um Kinder geht, häufig auch noch Bezugspersonen, also die Eltern. Das heißt, werden auch häufig dann Fremdberichte eingesetzt, also auch da Fragebögen oder Interviews von den Eltern. Und wenn es dann noch einen Einfluss oder wenn Bezug gibt zur Schule, bekommen auch Lehrpersonen einen Fragebogen. Das heißt, das ist so sicherlich so der häufigste Aspekt. Dann gibt es auch experimentelle Tests, also wenn es auch so um Reaktionszeiten geht oder auch so um so ein bisschen implizite Einstellungen, so kognitive Verzerrungen, dass man da auch so Paradigmen verwendet und auch da eben immer so der Versuch, das altersangemessen zu machen oder zu erstellen, dass auch da, also dass wir da vielleicht so mehrdeutige Bilder verwenden oder Fotos, die Kinder dann einschätzen müssen. Oder auch, wir hatten auch schon Augenbewegungsverfahren, um zu schauen, wo richten sie ihre Aufmerksamkeit hin, was vermeiden sie vielleicht oder welche Bilder werden eben nicht angeschaut. Und dann gibt es auch eben im Sinne der verschiedenen Komponenten bei Angst auch psychophysiologische Maße. Wie sieht man, dass jetzt ein Kind eben aufgeregt ist, hat das auch körperliche Effekte. Und vieles findet dann auch im Rahmen so von eben Therapiestudien statt, im Sinne von, dass man auch da schaut, eben wie ist das oder wie zeigen sich die verschiedenen Komponenten eben vor der Behandlung und dann nach der Behandlung und dann im längerfristigen Verlauf.
Aber jetzt sind ja Ängste jetzt eigentlich nichts, über das man so gerne redet. Gibt es da irgendwie, ist es ein Problem für Sie? Haben Sie jetzt irgendwelche Grenzen, mit denen Sie arbeiten müssen?
Ich glaube, für viele ist es schlussendlich erleichternd, wenn man oder wenn, also selbst auch die Kinder, dass sie einfach erleichtert sind, wenn jemand einerseits sie ernst nimmt und andererseits einfach konkret nachfragt, wie ist das, wie sieht das bei dir aus? Und durch die Art oder durch die Fragen, die wir stellen, merkt das Kind häufig, aha, ein komisches Gefühl im Bauch, die fragt das, also dann bin ich ja gar nicht so komisch oder dann bin ich ja gar nicht verrückt, wenn ich denke, ich werde entführt werden. Also dann haben das andere Kinder ja auch, wenn ich da schon gefragt werde. Und von daher haben wir oft die Erfahrung gemacht, das ist für viele wirklich einfach auch eben eine Entlastung und eine Erleichterung zu wissen, ich bin nicht alleine mit meinem Problem, andere haben das auch. Und von daher ist auch schon einfach nur das Erfragen, häufig so im Rahmen so von diagnostischen Interview, für viele eigentlich schon eben eigentlich positiv und sprechen dann auch darüber. Auch wenn ja jetzt ängstliche Kinder manchmal am Anfang vielleicht schon so eher zurückhaltend sind, aber da kann man ja zu.
Dafür sind
sie geschult. Genau, und dafür kann man ja auch noch so ein bisschen einen anderen Einstieg wählen. Ja.
Hat sich Ihre Forschung durch neuere Technologien irgendwie verändert? Sie haben eben schon Eye-Tracking angesprochen.
Ja, wobei die Eye-Tracking-Studie, die ist schon ein paar Jahre alt. Das war noch so erste Generation Eye-Tracking. Ich glaube, da wird noch einiges kommen, was man jetzt im Kinder- und Jugendbereich noch nicht ganz so weit ist, wie jetzt vielleicht im Erwachsenenalter ist, dann so Virtual Reality, wo man dann auch eben so im Rahmen der Therapie so Exposition durchführen kann. Da waren jetzt so, sind glaube ich so die ersten Ideen oder so, was wir gesehen haben, dass jetzt fanden wir jetzt noch nicht ganz so kinderfreundlich, aber das wird sicherlich eine Entwicklung geben, auch in diese Richtung.
Gab es im Laufe Ihrer Forschung vielleicht schon mal irgendwie Erkenntnisse, die Sie total überrascht haben oder irgendwie so gängige Annahmen widerlegt haben?
Das ist eine gute Frage. Also ich hatte, also wir hatten auch schon jetzt mit Kindern eine experimentelle Studie, in der jetzt nicht so halt die erwarteten Ergebnisse oder die Hypothesen bestätigt werden konnte im Sinne von diesen kognitiven Verzerrungen. Und als erstes denkt man ja dann immer, ja, das Paradigma hat nicht funktioniert, aber das hatten wir eigentlich im Vorfeld sehr gründlich validiert. Und dann waren schlussendlich die Ergebnisse nicht so, wie man erwartet hätte. Ob das jetzt an was für Faktoren das gelegen hat, wissen wir halt noch nicht. Aber ich glaube, damit muss man einerseits umgehen können und andererseits war es für mich dann immer auch so ein Aspekt, ja, aber das, was wir, also als das Paradigma, das wir durchgeführt haben, eben wir konnten zeigen, wir haben das gut vorgeprüft, das wurde sorgfältig entwickelt und daher fand ich es dann eigentlich auch so jetzt als Forscherin ganz wichtig und war dann da eigentlich auch stolz, dass da die Studie dann trotzdem publiziert wurde, obwohl sie jetzt eben nicht so das gängige Muster an Ergebnissen gezeigt hat. Genau, also von daher, manchmal ist man überrascht und dann muss man das Beste draus machen.
Daran anknüpfend, gibt es vielleicht irgendwie noch große offene Forschungsfragen? Also was wissen wir noch nicht? Oder vielleicht auch, wozu wollen Sie als nächstes forschen?
Ja, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel. Also einerseits die Frage eben, wie kommt es zu einer Angststörung? Ich sage, ja, es ist ein Puzzleteil mit ganz verschiedenen Aspekten. Aber wie groß jedes Puzzleteil ist, das wissen wir nicht. Und ich sage dann manchmal auch eben in der Therapie, wenn man auch von Eltern gefragt wird, ja, warum hat jetzt mein Kind irgendwie diese Angststörung? Ja, wenn ich diese Frage beantworten könnte, dann hätte ich den Nobelpreis. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr hier oder wie auch immer. Also von daher so die ganz basic Fragen. Und also einerseits eben, woher kommt das? Dann ist die Frage, ja, brauchen wir das, um wirklich auch die beste Therapie schlussendlich machen zu können? Und von daher ist dann so halt eben ein Aspekt sicherlich, wie können wir die Therapie so wirksam und nachhaltig gestalten, damit möglichst viele Kinder in möglichst kurzer Zeit eben von der Therapie profitieren können. Und vielleicht damit zusammenhängt dann auch noch, wie könnten wir es eigentlich vorbeugen? Also das im Sinne von jetzt zur Stärkung der psychischen Gesundheit, was können wir da tun, damit die Kinder und Jugendlichen aufwachsen im Sinne von, ja, dass es schwierige Situationen gibt, aber dass sie Strategien haben, wie kann ich damit umgehen und was hilft mir, einerseits einfach mental stark zu bleiben und psychisch gesund zu bleiben.
Wir würden gerne noch ein paar Fragen so zum wissenschaftlichen Alltag stellen. Wie ist es, Wissenschaftlerin zu sein? Und da vielleicht als erste Frage so, was hat Sie ursprünglich motiviert, Psychologin zu werden? Der Nobelpreis?
Oh nein, glaube ich nicht. Was hat mich motiviert? Ich hatte so als Jugendliche eine Phase, in der ich eine Serie an Büchern gelesen habe. Und das erste Buch war ein Junge mit einer Autismus-Spektrum-Störung, der in Therapie war. Und ich fand das so faszinierend, wie diese Therapeutin mit diesem Jungen umgegangen ist. Ich dachte, das möchte ich auch. Und dann haben wir so ein bisschen, okay, und jetzt Psychotherapeutin, was ist das überhaupt? Was muss man dafür tun? Genau, und dann war so ein Punkt, okay, ja, Psychologiestudium und dann Therapieausbildung. Genau.
Gibt es irgendwelche Aufgaben so in Ihrem akademischen Alltag, die Ihnen besonders viel Spaß machen?
Schlussendlich schon die Beschäftigung mit Forschungsfragen und das so als Team, eine Studie zu planen und durchzuführen und dann auszuwerten, also ja, meistens irgendwie längerfristige Projekte. Und da dann halt eigentlich so ein bisschen auch das Kreativ, also eben im Kindes- und Jugendalter können wir halt nicht einfach stundenlange Fragebögen ausgeben oder so. Das heißt, häufig gibt es da auch so einen kreativen Part und mittlerweile immer mehr auch einen partizipativen Part. Also wir haben jetzt vor zwei Wochen einen Kinder- und Jugendbeirat bei uns gegründet und und wo wir einerseits eben mit den Kindern und Jugendlichen über Forschung sprechen wollen. Also was sind so Ihre Forschungsfragen, die Sie haben, die Sie vielleicht eben in einem kleinen Projekt auch beantworten möchten? Und andererseits, was denken Sie über unsere Forschungsprojekte? Also im Sinne von eben, was wir uns ausdenken an, sei das jetzt Frageformulierung oder eben diese Bildgestaltung von manchen Aspekten, also, dass wir da einfach gemeinsam schlussendlich gute Wege finden, einerseits vielleicht eben gewisse Dinge zu erfassen oder eben dann auch eine Forschungsfrage, die wir jetzt so im Kinder- und Jugendbeirat auch diskutieren, ja, wie erkennt man vielleicht selber, dass jetzt die Therapie wirksam war? Also ist es das jetzt unser Denken oder wie sehen das Kinder und Jugendliche selber? Genau, und das so als Team und da halt einerseits mit den Mitarbeitern, aber auch eben die Studierenden. Also wir haben immer, also wir versuchen diese Projekte immer dann auch eben zu koppeln mit Abschlussarbeiten, sodass die Studierenden direkt auch eben in diese Forschungsprojekte einbezogen werden.
Wie sieht denn bei Ihnen so ein typischer Tag aus?
Ja, meistens nicht aus dem, was alles Spaß macht. Also auf dem Weg hierhin habe ich mir überlegt, okay, was habe ich jetzt bisher im Zug, was habe ich gemacht? Ja, es ging um Personalangelegenheiten, es ging um Finanzsachen und dann war noch ein Gutachten für einen Zeitschriftenartikel, der noch geschrieben werden sollte und dann gibt so jetzt sagen wir mal, Kongressvorbereitung, müssen noch ein paar Abstracts geschrieben werden. Und dann steht schon die Lehrplanung an für das übernächste Semester. Genau, das sind jetzt so die nächsten, oder heute Morgen, die sind die großen Themen. Und dann hoffen wir, dass irgendwo dazwischen noch, sollte noch ein bisschen Platz sein dann für eine Projektbesprechung.
Gibt es vielleicht irgendwie Rituale oder Routinen, die Ihnen helfen beim Denken oder wenn Sie vielleicht eine längere Aufgabe vor sich haben, da irgendwie sich reinzudenken?
Ja, einfach mal so ein bisschen einen Zeitblock zu haben, wo man eben sich fokussiert auf, oder eben wenn es darum geht, etwas zu planen, damit man einfach ein bisschen Zeit hat, irgendwie da reinzukommen, nochmal so, okay, was ist der aktuelle Stand, was ist unsere Forschungsfrage, wie können wir es am besten erfassen? Das ist immer so ein Wunsch, schlussendlich ja, mal so diesen längeren Zeitblock zu haben. Und manchmal habe ich so gute Ideen, wenn ich so also als Kopflüften gehe ich gerne schwimmen oder laufen. Und von daher, manchmal hat man da so ein bisschen die Zeit, einfach mal so ein bisschen zu ordnen und okay, was haben wir und wo könnte es hingehen? Aber ich glaube, das wäre dann auch wieder einfach mal so ein bisschen eine ruhige Phase, wo nicht die ganze Zeit irgendwas aufploppt.
Haben Sie vielleicht Tipps oder was würden Sie jungen Menschen raten, die gerne Psychologie studieren würden oder vielleicht sogar in die Forschung gehen wollen?
Ja, also Forschung ist toll. Es gibt eben viele Freiheiten und es macht Spaß. Eben. Und ich glaube, auch so diese Selbstbestimmung, das ist schon irgendwie ein Privileg, das man hat. Gleichzeitig, ja, es ist viel Aufwand. Aber was jetzt vielleicht an der Uni eben auch das Tolle ist, so die Kombination Forschung, Lehre und jetzt bei uns halt auch noch die Praxis, eben weil wir auch noch eine Ambulanz haben. Also von daher ist so diese Kombi sicherlich so, das ja, ist schon eigentlich ein großes Privileg. Und das Psychologiestudium ist sehr vielseitig. Also der Bachelor, der ist ja auch sehr polyvalent. Das heißt, da hat man nachher alle Möglichkeiten, in eine Richtung zu gehen und ich glaube jetzt so die Arbeitslosigkeit am Ende eines Psychologiestudiums, die ist sehr, sehr gering. Also wir sind immer auch auf der Suche nach, schlussendlich dann aber auch nach Psychotherapeutin. Also von daher, ja, ich glaube, es ist ein spannendes und sehr vielseitiges Studium, was ganz viele Möglichkeiten eröffnet.
Wenn ich irgendwie ein psychisches Problem habe oder Hilfe brauche, gibt es da Anlaufstellen, vielleicht auch an der Universität Mannheim, an die ich mich wenden kann?
Ja, einerseits eine Beratungsstelle und letztendlich gibt es eben auch die Hochschulambulanzen, also einerseits eben Kindes-Jugendalter und für das Erwachsenenalter. Und ich glaube, da ist eigentlich ganz wichtig, so im Sinne von, wenn ich mich da melde, muss ich, heißt das nicht gleich irgendwie, ich bekomme und muss eine Therapie tun, sondern am Anfang steht immer zuerst auch ein Erstgespräch und eine Diagnostik, weil, was wir so aus dem Jugendalter kennen, so dass das Selbststigma sehr hoch ist im Sinne, ja, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie wirklich Hilfe brauche, ich muss doch einfach selber stark sein, ich muss jetzt einfach durchhalten. Nein, muss man manchmal nicht. Man kann es auch mal einfach abklären und eine Meinung einholen im Sinne, was wäre das Beste jetzt für meine Situation? Reicht vielleicht eben eine Beratung oder eben ist eine Therapie vielleicht jetzt gut und wichtig? Und da ist es einfach gut, wenn man vielleicht da nochmal so eine Meinung sich einholt.
Noch zum Abschluss. Wir wollen am Ende der Folge immer noch einen Wissensfunken weitergeben. Wir heißen ja Wissensfunken.
Ja, wir hatten also darüber gesprochen, so eben der Handlungsimpuls bei Emotionen Angst ist vermeiden und weglaufen. Und von daher wäre so vielleicht der Funken so im Sinne von, okay, sich der Angst stellen, so ein bisschen ihr gegenübertreten und mal schauen, ja, was ist das überhaupt? Und ich bin doch eigentlich stärker und ich schaffe das und ich gehe jetzt auf meine Angst zu und bewältige sie.
Frau in Albon, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war eine Folge Wissensfunken, dem Forschungspodcast der Universität Mannheim. Abonnieren Sie uns gerne in Ihrer Podcast-App, dann verpassen Sie keine neue Folge. Falls Sie Themenvorschläge, Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich gerne per Mail unter podcast@uni-mannheim.de oder auf Instagram unter @uni-mannheim. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.